In unserer Predigtreihe zum Advent sind wir heute in der Geschichte von Jesu Geburt angelangt und in der Geschichte von Fremden, die zu Jesus gekommen sind, um ihn zu verehren. Und ich möchte gerne heute mit euch den Text aus Matthäus 2 vorlesen. Wenn die PowerPoint da ist, dann könnt ihr den auch auf der Leinwand mitlesen. Mal sehen, ob das irgendwann mal der Fall ist. Ansonsten habt ihr eure eigenen Bibeln dabei. Ich lese Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in der Regierungszeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren. Da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist denn der König der Juden, der geboren wurde? Wir haben nämlich im Osten seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihm unsere Ehrerbietung zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, machte er sich große Sorgen und ganz Jerusalem ebenso. Er ließ alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenrufen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa. So steht es nämlich im Buch des Propheten: Und du, Bethlehem in Judäa, bist keineswegs die geringste der Provinzen von Juda, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Daraufhin ließ Herodes die Magier heimlich zu sich rufen und befragte sie, wann genau der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Wenn ihr dort ankommt, forscht genau nach dem Kind. Und sobald ihr es gefunden habt, teilt es mir mit, damit auch ich dorthin kommen und ihm meine Ehrerbietung erweisen kann. Als sie das vom König gehört hatten, gingen sie nach Bethlehem. Und siehe, der Stern, den sie im Osten gesichtet hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Haus stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus kamen, sahen sie das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie fielen nieder und verehrten Jesus. Dann öffneten sie ihre Schatzkisten und machten ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Doch in einem Traum wurden sie gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren. Da reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Heute in 2 Wochen ist schon Weihnachten. Und es gibt ja in unserer Kultur in Deutschland viele verschiedene Traditionen und Legenden, die man mit Weihnachten in Verbindung bringt. Viele Sachen, die man mit Weihnachten assoziiert. Ich habe euch hier mal eine Wordcloud aus dem Internet rauskopiert. Das sind typische Begriffe, die Deutsche mit Weihnachten assoziieren. Ihr merkt, das meiste davon hat eigentlich nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Die Weihnachtsgeschichte lautet, dass Gott selbst, der einzige, der wahre Gott, auf die Erde gekommen ist, um uns zu erlösen, indem er als Jesus Christus geboren wurde. Auch unser Text, den ich hier gerade gelesen habe, der hat im Laufe der Zeit ganz viele Traditionen und Legenden gebildet, die aber eigentlich gar nichts mit dem Bibeltext zu tun haben. Hier in Deutschland werden diese Magier aus dem Osten ganz häufig die Heiligen Drei Könige genannt. Und ihre angeblichen Namen lauten Kaspar, Melchior und Balthasar. Die größte Kirche in Deutschland, der Kölner Dom, wurde für die Reliquien dieser heiligen drei Könige gebaut, die seit 900 Jahren dort liegen. Und ihr Gedenktag am 6. Januar, das ist das Dreikönigsfest. An diesem Tag ziehen hier in Deutschland sogenannte Sternsänger von Haus zu Haus, singen, sammeln Geld für wohltätige Zwecke und schreiben an die Haustüren: CMB, also Kaspar, Melchior, Balthasar. Aber was hat das alles mit dem biblischen Bericht zu tun? Eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Hier sehen wir, dass die heiligen drei Könige, wenn man mal genau hinschaut, eigentlich weder Heilige sind, noch sind es unbedingt drei, noch sind es Könige. Im Gegenteil, es sind einfach ein paar heidnische Magier, die gar nichts von Gott wussten. Hier steht, dass sie drei verschiedene Arten von Geschenken mitgebracht haben, aber nicht, dass es unbedingt drei Leute waren. Und die Magier hatten damals im Nahen Osten zwar auch große politische Bedeutung, aber es waren keine Könige. Alle Legenden, die sich in unserer Kultur hier um diesen Bericht aus der Bibel gebildet haben, sind eigentlich nicht so ganz haltbar. Aber der Bericht aus der Bibel ist so interessant, aber auch so knapp und mit so wenig Informationen versehen, dass Leute dann von Anfang an immer und immer wieder mehr wissen wollten und immer mehr dazu gedichtet haben. Und da ist es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was Matthäus hier schreibt, tatsächlich ein historischer Bericht ist. Guckt ihn euch nochmal an. Ihr könnt nochmal den Text gerne einblenden. Da seht ihr direkt in Vers 1, es beginnt mit einer Datumsangabe. In der Regierungszeit des Königs Herodes. Und dieser Herodes, der ist geschichtlich sehr gut bekannt. Er wurde 73 vor Christus geboren, stammt aus einer politisch einflussreichen Familie und wurde mit römischer Unterstützung zum König über das Gebiet von Israel. Im Jahr 37 vor Christus hat er mit römischen Truppen Jerusalem erobert, ein riesiges Blutbad angerichtet und zum Herrscher über die Region ernannt. Die Regierung von Herodes führte zu sehr viel Stabilität. Aber es war auch eine Schreckensherrschaft. Die jüdische Bevölkerung fürchtete und hasste ihn, weil er dafür bekannt war, mit sehr großer Härte gegen seine Feinde vorzugehen. Jeder, der ihm politisch gefährlich werden konnte, musste sterben. Übrigens, ich habe euch hier auch ein Bild von Herodes mitgebracht, von einer antiken Büste. Herodes hat sogar viele von seinen eigenen Verwandten umbringen lassen. Zuerst seinen Schwager, dann seine eigene Ehefrau, dann deren Mutter, dann drei seiner eigenen Söhne. Der römische Kaiser Augustus soll einmal gesagt haben, es ist besser, ein Schwein am Hof des Herodes zu sein, als sein Verwandter. Er versuchte immer wieder, sich bei der jüdischen Bevölkerung einzuschmeicheln, indem er zum Judentum übertrat und vor allem den großen Tempel erbaute, von dem heute noch Reste in Jerusalem übrig sind. Und gleichzeitig versuchte er auch immer wieder, sich bei den Römern einzuschmeicheln, indem er zum Beispiel viele heidnische Tempel für die römischen Götter in Israel errichten ließ. Je länger Herodes regiert hat, desto größer wurde sein Verfolgungswahn. Jeder, der ihn politisch bedrohte, musste aus dem Weg geräumt werden. Er hatte immer stärkere Angst um seine Macht. Und das, wie Matthäus hier seine Reaktion auf die Geburt von Jesus schildert, das passt sehr, sehr gut in das historische Bild von den letzten Regierungsjahren dieses Königs Herodes. Zu dieser Zeit wurde Jesus in Bethlehem in Judäa geboren. Ungefähr 10 Kilometer entfernt von Jerusalem war Bethlehem die Stadt, aus der auch schon der König David stammte. Und wie geht es hier weiter? Naja, da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und wurden da bei Herodes vorstellig. Dieser Begriff Magier, das war eine Berufsbezeichnung, damals für eine besondere Kaste von adligen Gelehrten aus Babylon, aus dem heutigen Irak. Es waren heidnische Theologen, aber auch Naturwissenschaftler und so Universalgelehrte, kann man sagen. Die haben Astrologie betrieben und waren wichtige Berater des babylonischen Königs. Seit dem Exil der Juden, ungefähr 600 Jahre vorher, gab es auch eine große jüdische Bevölkerung in Babylon. Und die Erwartung von einem jüdischen Messias, die war auch unter Babyloniern weit verbreitet. Und jetzt auf einmal kam da eine Gruppe von babylonischen Magiern nach Jerusalem und erzählte, dass ihre Sterndeutung ihnen gezeigt hatte, dass ein neuer jüdischer König geboren worden sei. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Theorien darüber, was dieser Stern gewesen ist. Letztlich weiß man es gar nicht genau, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall hat Gott diesen heidnischen Magiern auf irgendeine Art und Weise gezeigt, dass Jesus Christus geboren wurde. Und diese Magier reisten nun nach Israel, um dem neuen König ihre Reverenz zu erweisen. Das heißt nicht unbedingt, ihn anzubeten wie einen Gott, sondern wahrscheinlich eher, ihn politisch anzuerkennen, ihm symbolisch Tribut zu zahlen. Im Griechischen sind tatsächlich die Worte anbeten und hier Ehrerbietung erweisen genau das gleiche Wort. Von Babylon aus waren es circa 2 Monate Reise, wenn man auf einem Kamel unterwegs ist. Das war eine sehr lange, sehr beschwerliche und sehr, sehr kostspielige Reise mitten durch die Wüste. Selbstverständlich fragten die Magier zuerst in Jerusalem, im Königspalast nach, denn natürlich dachten sie, dass der neue König der Juden dort geboren worden sein müsse. Aber Herodes kriegt einen riesigen Schreck, als er das hört. Er weiß ja, dass die Juden von einem großen zukünftigen Herrscher träumen, von dem Messias, dass sie ihn erwarten. Und er befürchtet, dass diese Frage der Magier dazu führen könnte, dass die Juden den Messias nun noch stärker erwarten. Das könnte tatsächlich zu einer großen politischen Bedrohung für ihn werden. Und auch ganz Jerusalem erschrickt. Sie fürchten sich, weil sie befürchten, dass Herodes jetzt ein neues Blutbad anrichten könnte. Aber Herodes war auch bekannt für seine Verschlagenheit. Und deswegen ließ er der Magier jetzt nicht einfach umbringen, sondern er wollte sie zuerst einmal vorsichtig aushorchen und alle Informationen von ihnen bekommen. Und deswegen versammelt er zunächst einmal die hohen Priester und Schriftgelehrten, also den Hohen Rat, das höchste jüdische Gremium, und fragte sie, was steht eigentlich in der Bibel, wo wird der Messias geboren? Die jüdischen Theologen konnten diese Frage ganz leicht beantworten. Natürlich in Bethlehem, denn der Prophet Micha hatte das so geweissagt. Der Messias würde aus Bethlehem kommen. Hier in Vers 6 seht ihr ein Zitat aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1. Und dann geht es weiter in Vers 7. Nachdem Herodes den Ort der Geburt herausgefunden hatte, fragte er die Magier nochmal genau nach der Zeit der Geburt. Er wollte alles ganz genau wissen, um seine Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Denn die Ankunft der Magier hätte halt ganz leicht dazu führen können, dass sich Gerüchte um einen Messias ausbreiten. Und Herodes wollte mit äußerster Härte vorgehen, um alle solche Gerüchte im Keim zu ersticken. Sein erster Plan war wahrscheinlich, falls es wirklich so ein Kind geben sollte, dann will ich es umbringen. Und deswegen schickt er dann die Magier auch zunächst einmal nach Bethlehem, damit sie ihm dann später berichten können, ob sie den Messias gefunden haben. Und dabei heuchelt er ihnen vor, dass er es wissen will, um dem Kind ebenfalls seine Ehrerbietung erweisen zu können. Herodes hatte die Magier heimlich zu sich rufen lassen, also wahrscheinlich mitten in der Nacht. Und in derselben Nacht brechen sie dann noch nach Bethlehem auf. Wahrscheinlich waren sie zu diesem Zeitpunkt zunächst einmal tief enttäuscht. Sie waren ja mit hohen Erwartungen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten extra eine so lange Reise unternommen, um dem neuen König der Juden ihre Ehrerbietung zu erweisen. Aber ihre Frage hatte nur Entsetzen ausgelöst. Aber dann passierte etwas Merkwürdiges. Gott tat ein Wunder, um diese Magier richtig zu leiten. Ihr seht das hier in Vers 9. Der Stern, den sie vorher schon gesehen hatten, der schien den ganzen Weg lang über ihnen und führte sie genau zum richtigen Ort. So verhält sich kein normaler Stern. Die Magier waren jetzt auf einmal sicher, ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und in Vers 10 sehen wir, dass ihre Enttäuschung über diesen komischen Empfang in Jerusalem in Begeisterung umgeschlagen ist. Sie kamen bei Jesus an, sie verehrten ihn als den König der Juden. Sie fielen vor ihm nieder. Und das, obwohl sie ihn nicht, wie erwartet, im Königspalast vorgefunden hatten, sondern in einer schmutzigen Hütte. Sie brachten ihm auch Geschenke, so wie es im Nahen Osten üblich war. Und zwar typische Gegenstände aus ihrer Heimat. Gold und Gewürze, also Weihrauch und Myrrhe. Den Rest der Nacht haben sie wahrscheinlich dann bei der Familie von Jesus übernachtet. Und irgendwie, auf irgendeine Weise, hat Gott ihnen in der Nacht dann im Traum gezeigt, dass sie nicht zu Herodes zurückkehren sollten. Wahrscheinlich hat Gott ihnen damit das Leben gerettet. Denn vermutlich hätte Herodes sie wohl kaum am Leben gelassen, wenn sie ihm alle Informationen geliefert hätten, die er brauchte. Daraufhin reisten sie auf einem Umweg zurück in den Irak. Wahrscheinlich direkt am nächsten Morgen in aller Heimlichkeit. Soweit dieser historische Bericht aus dem Matthäusevangelium. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat dieses Ereignis, das sich vor 2000 Jahren irgendwo im Nahen Osten abgespielt hat, eigentlich mit uns hier und heute zu tun? Naja, was ich besonders auffällig an diesem Bericht finde, ist, dass er zeigt, wie krass unterschiedlich verschiedene Menschen auf die Geburt von Jesus reagieren. Krass unterschiedlich. Zuerst einmal ist da der König Herodes. Herodes hält sich selbst für den einzig wahren König und er will nichts und niemand neben sich zulassen. Er sieht in Jesus nur die politische Bedrohung und er will von Anfang an mit Hass und Verfolgung auf Jesus reagieren. Dass selbst heidnische Magier aus einem völlig fernen Land auf einmal zu ihm kommen und ihm davon erzählen, dass der Messias geboren ist, da hat Gott ihm eine Chance gegeben, die ihn hätte aufrütteln können. Gott hat ihm die Chance gegeben, diesen Messias auch als seinen eigenen König anzuerkennen. Aber Herodes tut das nicht, sondern genau im Gegenteil. Er verhärtet sein Herz und versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Und ihr könnt gerne auch mal hier Vers 16 einblenden. In Matthäus 2, Vers 16, lesen wir dann, was Herodes tut, als sein erster Plan scheitert, nämlich Jesus in aller Heimlichkeit umzubringen. Vers 16 steht dann, Als Herodes merkte, dass er von den Magiern hintergangen worden war, wurde er sehr wütend. Er sandte Soldaten aus und ließ alle Jungen in Bethlehem und der ganzen Umgebung umbringen, die 2 Jahre alt oder jünger waren, gemäß der Zeit, die er durch die Magier herausgefunden hatte. Herodes reagiert mit äußerster Härte. Und das gibt es auch heute noch. Menschen, die auf Jesu kommen, nur mit Hass und Ablehnung reagieren. Die Botschaft von Weihnachten, die lautet ja, Gott ist zu uns gekommen. Aber es gibt auch heute noch viele Menschen, die sagen, nein, das passt uns nicht. Gott soll weggehen. Gott soll uns in Ruhe lassen. Doch heute sind es häufig politische Machthaber, die jeden Gedanken an Jesus unterdrücken wollen. Deswegen gibt es auch heute noch über 360 Millionen Christen weltweit, die wegen ihres Glaubens schlimm verfolgt werden. In über 60 Ländern der Welt werden Christen unterdrückt und verfolgt. Jedes Jahr sterben ungefähr 150.000 Christen wegen ihres Glaubens. Vor allem in islamisch geprägten Ländern ist die Verfolgung sehr, sehr groß. Und laut vielen, vielen Studien sind Christen die am meisten unterdrückte Religionsgemeinschaft der ganzen Welt. Die Reaktion von Herodes auf Jesus hat bis heute leider viele Nachahmer gefunden. Aber fast genauso erschreckend war die Reaktion der Hohenpriester und Schriftgelehrten, die Reaktion der jüdischen Obrigkeit. Das waren nämlich Leute, die sich perfekt mit der Bibel auskannten. Die wissen alles über die Erwartung des Messias. Aber statt sich über die Nachricht der Magier zu freuen, bekommen sie auch einfach nur Angst. Wenn der Messias tatsächlich jetzt gekommen ist, dann könnte er ihr gemütliches Leben durcheinander bringen. Warum sind die Hohenpriester und Schriftgelehrten nicht einfach mit den Magiern zusammen nach Bethlehem gegangen? Einfach um zu prüfen, was an diesem Bericht dran ist. Warum haben sie nicht 1, 2 Leute mitgeschickt, um nachzuforschen, ob nicht vielleicht wirklich der Messias gekommen ist? Hatten sie zu viel Angst vor Herodes? Oder waren sie zu stolz, um diesen heidnischen Magiern zuzuhören? Oder war ihnen der Messias im Grunde ihres Herzens eigentlich völlig egal? Sie wussten Bescheid, aber sie ließen sich nicht darauf ein. Und das ist heute auch bei ganz vielen Menschen hier in Deutschland ganz ähnlich. Die meisten wissen, bei Weihnachten geht es nicht um diese Dinge, die ich in der Word Cloud gezeigt habe. Aber kaum jemand lässt sich darauf ein, einmal wirklich nachzuforschen, wer dieser Jesus denn überhaupt ist. Viele Leute haben viel theoretisches Wissen, aber das Wissen alleine erlöst keinen. Man feiert zwar Jesu Geburt zu Weihnachten, aber man interessiert sich gar nicht für ihn. Denn wenn man sich darauf einlassen würde, zu erforschen, wer Jesus ist, dann könnte sich die eigene Welt vielleicht auf den Kopf stellen. Und deswegen wird Jesus lieber mal als so niedliches Baby in der Krippe gelassen, wo er das eigene Leben nicht stört. Die Weihnachtsgeschichte ist zwar schön, ist zwar romantisch, aber hat nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Ganz anders sind diese Magier aus dem Osten drauf. Menschen, die eigentlich keine Ahnung von Gott hatten. Aber Gott hatte sich ihnen durch ein Wunder offenbart. Sie erkannten die Wahrheit und sie waren sich nicht zu schade, eine weite und beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, um Jesus einmal persönlich kennenzulernen. Sie ließen sich auf diese komische Geschichte ein auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht alles richtig verstanden. Ausgerechnet heidnische Magier erwiesen Jesus die Ehre, viel mehr als sein eigenes Volk es tat. Und auch das gibt es heute noch. Menschen, die sich von Jesu Wahrheit überzeugen lassen und die bereit sind, sich von ganzem Herzen auf ihn einzulassen. Die bereit sind, den Preis zu zahlen, um herauszufinden, wer dieser Jesus denn eigentlich ist. Denn Jesus Christus ist tatsächlich, wie wir es eben gesungen haben, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. Gott, der als Mensch selbst auf diese Erde kam, die er selber erschaffen hatte. Und dieser Jesus ist ja auch kein Baby geblieben, sondern er wurde erwachsen und er zog als Wanderprediger in Israel umher. Er heilte Menschen, er tat viele Zeichen und Wunder. Und er lebte ein Leben völlig ohne Schuld, völlig ohne Sünde, so wie es kein anderer Mensch jemals konnte. Deswegen konnte er dann später auch für alle Sünden der Menschheit als ein reines Opfer vor Gott dastehen. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er uns von aller Sünde, von aller Schuld und von aller Schande befreit. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat Gott alles Böse, alles Falsche der ganzen Menschheit auf ihn gelegt. Und Jesus hat uns davon befreit. Und das gilt bis heute noch. Wer darin glaubt, der kann jetzt wirklich ein Leben ohne Sünde, ohne jede Schuld und Scham führen. Der kann Jesus sein ganzes Leben übergeben und ihm nachfolgen. In Dankbarkeit an ihn leben. Und alles im Leben von ihm abhängig machen. Die Frage ist bis heute tatsächlich auch noch die gleiche. Sind wir bereit, uns auf diesen Jesus eigentlich einzulassen? Auch dann, wenn er unser geschlossenes Weltbild vielleicht ab und zu aufzubrechen droht. Diese Magier, die waren tatsächlich bereit dazu, sich Jesus Christus hinzugeben. Und ihre Geschenke an Jesus, die können tatsächlich auch die unseren sein. Diese Magier haben Jesus Gold gegeben. Sie ehrten ihn damit als einen König. Und auch wir sind dazu eingeladen, Jesus zum König von unserem Leben zu machen. Ihm den ersten Platz einzuräumen, ihn den Herrn über uns sein zu lassen. Und diese Magier haben Jesus auch Weihrauch gegeben. Sie haben ihn als Priester geehrt, so wie die Priester im Alten Testament auch jeden Tag Weihrauch im Tempel darbrachten. Und auch wir können Jesus anerkennen als den einzigen wahren Priester. Weißt du, was ein Priester ist? Ein Priester ist einer, der zwischen Gott und den Menschen steht und vermittelt. Und genau das hat Jesus für uns getan. Er ist der Mittler, er ist der Einzige, der uns wirklich mit Gott ins Reine bringen kann. Der die Verbindung zwischen Gott und Mensch herstellen kann. Und diese Magier haben Jesus auch Myrrhe gegeben. Das ist ein Balsamharz. So wie es damals üblich war, Tote mit Myrrhe zu balsamieren, so wie es später tatsächlich auch mit Jesu Leib geschehen ist. Damit haben sie Jesus als den geehrt, der für alle Menschen gestorben ist. Und auch wir können Jesus ehren, als den, der für uns gestorben ist, der für uns gelitten hat, der für uns begraben wurde, aber der dann auch wieder siegreich aus den Toten auferstanden ist. Jesus Christus hat für uns tatsächlich gelitten. Er ist gestorben, aber gleichzeitig ist er auch der ewige Priester, der ewige König. Wir verehren ihn als, als Gott, als göttlichen König. Zugleich sehen wir auch seine Niedrigkeit, seine Menschlichkeit bis in den Tod. Und dazwischen steht, dass Jesus Christus der einzige Priester ist. Derjenige, der zwischen Gott und Mensch wirklich vermitteln kann. Er kann uns Menschen Gott nahe bringen. Und deswegen will ich heute auch diese Predigt mit einer Frage an dich abschließen. Nämlich, wenn du dir diese Reaktionen auf Jesus anguckst, was ist eigentlich deine? Verschließt du dich ihm von vornherein, so wie der König Herodes das getan hat? Oder gehst du einfach mit einem Lächeln über ihn hinweg, so wie es die jüdische Obrigkeit getan hat? Oder gibst du dich ihm hin und verehrst ihn, den wahren Menschen, den wahren Gott, denjenigen, der uns mit Gott verbinden kann, so wie es die Magier getan haben? Ich möchte gerne zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Herr, du bist Gott, du bist König, du bist Priester, Prophet, du hast dich selber als ein Opfer für uns hingegeben und du bist aus den Toten auferstanden zum ewigen Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich so für uns hingegeben hast, dass du bereit warst, selbst als Mensch auf diese Erde zu kommen, die dein eigenes Eigentum ist. Wir beten dich an für deine Liebe und für diese große Demut, die du in den Tag gelegt hast. Wir bitten dich, dass du uns auch jeden Tag neu zeigst, dass du jetzt auch der Herr von unserem Leben sein willst. Herr, ich bitte dich wirklich, dass jeder Einzelne, der heute dein Wort gehört hat, sich noch einmal ganz neu fragt, wie seine Reaktion auf dich eigentlich aussieht. Und dass du sein Herz neu zu dir ziehst. Bitte segne uns mit deiner Gegenwart, jeden Einzelnen von uns. Wir beten in deinem herrlichen Namen, Jesus. Amen.